Ja, einen ganz, ganz wunderschönen guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. Bin so dankbar, dass wir diesen Ostersonntag miteinander feiern dürfen. Es ist der Sonntag, den der Herr gemacht hat. Es ist der Sonntag, den Gott vorherbestimmt hat. Und ich grüße dich, wenn du heute zum ersten Mal hier bist und sagst, ich möchte mal so einen Gottesdienst auch in einer Freikirche miterleben. Herzlich willkommen hier, es ist so gut, dass du da bist. Bin sicher, dass der lebendige Gott heute zu dir reden wird, zu ihnen reden wird. Entschuldigen Sie, wenn ich heute in das Du verfalle. Es ist einfach so, dass wir als Gemeinde eine große Familie sein wollen und einfach beim Du sind. Ganz herzlich willkommen auch alle, die online dabei sind. Auch es wird für Sie ein richtiger Ostersonntag werden, wo der Segen des lebendigen Gottes mit Ihnen ist. Wir bekommen ganz viele Rückmeldungen aus dem Internet und wo Menschen uns einfach auch ausdrücken und wertschätzen, wie sehr sie gesegnet werden durch das, was wir auch hinausstrahlen in die ganze Welt hinein. Und wir wünschen, dass das auch heute geschieht. Und wenn Sie ein Gebetsanliegen haben, schreiben Sie uns einfach. Das ist sehr, sehr wertvoll und wir beten für Sie und bleiben gerne mit Ihnen in Kontakt. Ich stelle mich kurz vor für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Michael Becker. Ich bin der Leiter der Gemeinde hier und auch einer der Pastoren und werde heute zu einem Osterthema sprechen. Das ist immer so die Sache, wenn man nur vielleicht Ostern und Weihnachten in die Kirche geht, dann denkt man, die haben immer nur dasselbe zu sagen. Aber es ist einfach so, Ostern gibt es etwas Besonderes zu sagen. Und deswegen ist unser Thema auch heute lebendig. Es geht nicht um Ostereier, es geht nicht um den Osterhasen, sondern es geht darum, lebendig zu sein. Es geht um die Auferstehung von den Toten und um das Leben, das Jesus Christus gibt. Und da passt dieses Thema lebendig einfach großartig dazu. Als Menschen reden wir sehr gerne über das Leben, über die Facetten des Lebens und es gibt so viele Dinge auch über das Leben zu sagen und jeder möchte leben. Und die Frage ist ja immer, was macht ein gutes Leben aus? Sind da unsere Bioprodukte, unsere Versicherungen, die das Leben ausmachen? Macht uns unser Fitnesscenter oder unser Job lebendig? Oder ist es die Familie und vielleicht der Urlaub? Es gibt so viele Lebensratgeber, die darüber schreiben, wie du ein tolles Leben in 5, 3 oder 10 oder 20 Schritten bekommen kannst, wie auch immer. Es geht aber immer um den Wunsch zu leben. Und so unterhielten sich auch drei Geistliche über das Leben und sie diskutierten, wann denn nun das Leben beginnt. Und der katholische Priester sagt, ja, das ist ganz klar, mit der Zeugung beginnt das Leben. Der evangelische Pfarrer ist da etwas anderer Meinung und er sagt, naja, wenn man auf der Welt ist, wenn man geboren ist, dann beginnt das Leben. Und der jüdische Rabbiner schweigt einen Moment und sagt, das Leben beginnt dann, wenn die Kinder aus dem Haus und der Hund tot ist. Glaubst du, dass du ein gutes Leben hast? Ich möchte heute über das beste Leben sprechen, das es gibt. Das Beste, das Allerbeste. Und wir werden uns jetzt ungefähr 4, 5 Minuten einen Mann anschauen, der ein wunderbares Leben lebt. Aber ich glaube, niemand von uns würde gerne mit ihm tauschen wollen.
Wisst ihr, ich glaube, viele Menschen erwarten von Gott, dass er ihre Umstände ändert, um wirklich zufrieden mit ihrem Herrn Jesus zu sein. Aber wenn wir nicht wirklich zufrieden sind mit dem, was Jesus bereits für uns getan hat, dann haben wir noch nicht begriffen, was er tatsächlich getan hat. Und das hat mich befreit. Und das hat mir eine Möglichkeit gegeben, an Wunder zu glauben, ohne dass Wunder passieren müssen, bevor ich ehrliche und vollständige Freude in Jesus haben kann. Ich bin als Kirchenkind groß geworden und wir haben jeden Sonntag dieses Lied gesungen. Jesus liebt mich, wie ich bin, so steht es in der Bibel drin. Ich denke, zu glauben, dass Gott uns liebt, erfordert eine Menge Vertrauen. Denn ich hatte viele Fragen. Wenn Gott mich wirklich liebt, wie konnte er zulassen, dass ich so geboren werde? Wenn Gott alle möglichen Wunder tun kann und alles geben kann, worum ich ihn bitte, warum hat er mir dann keine Arme und Beine gegeben, als ich ihn darum bat, mich von meinem Leiden zu befreien? Ich wollte eine Antwort. Ich habe sogar geglaubt, dass Gott, warum auch immer, mir nicht zuhörte und meine Gebete, warum auch immer, ignoriert. und ich fing an zu glauben, dass er nicht real ist. Was, glaube ich, wirklich schwierig war die Zeit zwischen 8 und 12 Jahren. Ich war das erste Kind mit Behinderung in Australien, das in einer normalen Schule integriert wurde. Als einziges Kind ohne Arme und Beine und im Rollstuhl habe ich eine Menge ungewollter Aufmerksamkeit bekommen. Ich war deprimiert, habe mich allein gefühlt. Im Alter von 10 habe ich sogar versucht, Selbstmord zu begehen, indem ich mich im 15 cm tiefen Wasser in unserer Badewanne ertränken wollte. Nach einem Tag, an dem ich den ganzen Tag gemobbt und gehänselt wurde, wollte ich einfach nicht mehr leben. Durch Gottes Gnade sah ich, als ich mich das dritte Mal in der Badewanne umdrehte, meine Eltern, meine Mutter und mein Vater, weinend an meinem Grab stehen. Ich sah den Schmerz und das Leid, das ich zurücklassen würde. Und ich entschied mich, zu bleiben. Ich bin durch diese Depression gegangen, weil niemand mein Herz heilen konnte. Kein Geld, keine Freunde, keine Bildung oder Dinge, die ich für das tägliche Leben brauchte. Nichts konnte mein Herz heilen. Schließlich, als ich 15 Jahre alt war, hat Gott mein Gebet beantwortet. Es geschah, als ich Johannes 9 gelesen habe. Ein Mann wurde blind geboren. Geboren mit einer Behinderung, die tatsächlich keiner erklären konnte. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Die Leute fragten Jesus, warum wurde dieser Mann blind geboren? Und Jesus antwortete, er ist blind, damit Gottes Werke an ihm sichtbar werden. Und so kam ich zum Glauben. Glaube entsteht, wo Gottes Wort gehört wird. Es ist ein Geschenk. Es ist keine Einsicht, zu der man aus sich selbst gelangen kann. Es ist ein Geschenk, gegeben von Gott, den Zuspruch durch sein Wort zu hören. Und das hat mein Leben verändert. Er hat mein Herz geheilt. Und jetzt kann ich ein Werkzeug in seiner Hand sein, um Menschen wissen zu lassen, dass durch ein Wunder seine Stärke in meiner Schwachheit sichtbar geworden ist. Das wäre anderweitig nie so machtvoll sichtbar. Es ist machtvoller, einen Mann ohne Arme und Beine lächeln zu sehen, als jemanden, der durch ein Wunder geheilt wurde. Denn was ist mit all den Leuten, die ihr Wunder nicht bekommen? Für alle, die jetzt gerade zuschauen und denken, Gott hat keinen Plan für mich und was kann er mit mir schon anfangen? Schau her und sieh, was er mit mir gemacht hat. Wenn Gott einen Menschen ohne Arme und Beine als seine Hände und Füße gebrauchen kann, dann gibt es niemanden, dessen zerbrochenes Leben Gott nicht ebenso gebrauchen kann. In Römer 8, 28 heißt es, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Wisst ihr, ich dachte, dass die größte Last in meinem Leben meine Lebensumstände sind. Sind sie nicht. Die größte Last in deinem Leben sind nicht deine Umstände. Die größte Last in deinem Leben ist es, dass du nicht in der Lage bist, dein Leben klar und deutlich aus Gottes Sicht zu betrachten. Nicht zu wissen, dass er versteht, dass er bei dir ist und dass er dich durchträgt, damit alle Dinge zum Besten dienen. Sogar der schlimmste Teil deines Lebens. Gott ist so groß, so mächtig, so gnädig, dass er daraus etwas Gutes verwandeln kann. Wenn Gott mir die Wahl lassen würde, ohne Arme und Beine zur Welt zu kommen, um auch nur eine einzelne Seele zu retten, würde ich sagen, tu es.
Ein ganz bemerkenswerter Mann, dieser Nick Vujicic. Ich glaube, dass er andere Sorgen hat als seine Versicherung, dass er andere Sorgen hat als seinen Urlaub und seinen Wellnessaufenthalt und sein Fitnessstudio. Und trotzdem strahlt dieser Mann so viel Leben aus und er gibt Tausenden und Abertausenden von Menschen so viel Mut, gerade auch Jugendlichen, zu denen er spricht. Ich glaube, die halbe Zeit ist er unterwegs, um Menschen davon zu erzählen, was Jesus, was Gott in seinem Leben getan hat. Und Wenn ich dann mein Leben sehe und meine Nöte und meine Herausforderungen, dann relativiert sich das im Hinblick auf so einen Mann, der sogar eine Frau gefunden hat und inzwischen auch sein zweites Kind bekommen hat. Und ich finde das so großartig, dass es nicht auf die Krankenversicherung ankommt, dass es nicht auf den richtigen Urlaub ankommt, dass es nicht auf dieses oder jenes ankommt, sondern wir können als Menschen ein Leben führen, auch ohne äußerlich Dinge zu haben, die passen, die 100% gut sind, sondern es geht auch mit schwierigen Umständen. Und deswegen muss es mehr geben, was das wahre Leben ausmacht, als nur Äußerlichkeiten, als nur die Dinge, die wir als erstes sehen. Jeder Mensch ist auf der Suche danach, lebendig zu sein, ein Leben zu haben. Jeder Mensch ist auf der Suche und hat einen ganz, ganz großen Lebenshunger. Und deshalb sprechen wir heute von dem, was Ostern geschehen ist. Von dem, was geschehen ist, dass ein Toter auferstanden ist und lebt und sagt, ich biete dir dieses Leben an. Ich biete dir an, was ich erlebt habe, nämlich, dass ich lebendig geworden bin. Es geht um neues Leben. Es geht um einen Neuanfang in unserem Leben. Es geht nicht um ein besseres Leben. Es geht nicht um ein Leben, das hier noch ein Stück optimiert wird, sondern es geht um neues Leben, um einen Neuanfang. Und keine Sorge, ich werde dich jetzt nicht überreden, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, obwohl das eine gute Angewohnheit sein kann, dass wir in den Gottesdienst gehen. Ich werde dich auch nicht überreden, irgendeine Gewohnheit anzunehmen oder dich abzurackern oder etwas zu leisten, sondern ich möchte dich jetzt einmal mitnehmen auf eine Begebenheit, die uns die Bibel schildert, wo auch das geschieht, wo ein Toter lebendig wird durch Jesus. Und diese Geschichte, diese Begebenheit hat uns etwas zu sagen. Und ich starte im Johannes Kapitel 11. Und hier wird uns eine Situation geschildert, in der Jesus unterwegs war. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwester Maria und Martha. Und als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha und ihre Schwester Maria und Lazarus. Also Jesus war das nicht egal, was da geschah, was da jetzt war. Da war ein schwerkranker Mann, der dem Tode geweiht war. Und da waren zwei Schwestern und diese alle liebte Jesus. Und alle litten unter dieser Situation. Und im 14. Vers lesen wir weiter. Deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Und als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. 4 Tage war er schon tot und das ist immer das Zeichen auch für die Juden gewesen, dass da nichts mehr möglich ist. Tod in einer sehr warmen Gegend bedeutet schon, die Verwesung hat eingesetzt. Und Lazarus, der hier in diesem Grab liegt, der ist ein Bild für dich und für mich, für dein und für mein Leben. Mit der Zeit sterben Dinge in unserem Leben ab. Da kehrt Tod ein. Das sind Dinge, die auf einmal gestorben sind in uns und die uns nicht mehr helfen können. Was kann ein Toter tun? Der Lazarus konnte nicht mehr aufstehen. Der konnte nicht seinen Grabstein zur Seite räumen. Der konnte nicht mehr rufen da drin, Hilfe, holt mich heraus. Ein Toter ist unfähig, irgendetwas zu tun. Und da sind vielleicht deine Lebensträume, die den Bach runtergegangen sind. Da ist deine Berufung, von der du ja weißt, da war mal etwas, aber da ist etwas abgestorben. Vielleicht sind auch deine Emotionen betroffen. Du sagst, ich kann gar nicht Gefühle zeigen in Situationen. Für manche ist auch die Liebe zu ihrem Ehepartner gestorben. Und da gibt es eine Situation, in der du sagst, das ist tot. Da sind Freunde und vielleicht andere liebe Menschen, die dich verlassen haben. Und du merkst, da ist etwas gestorben in meinem Leben. Und das ist vielleicht auch deine Lebensfreude, die gestorben ist. Und Menschen stehen vor der Frage, so wie dieser Nick, der mit 10 Jahren überlegte, hat mein Leben noch einen Sinn? Hat mein Leben noch einen Wert? Das sind die einen, die sind körperlich sehr krank oder behindert, so wie dieser Nick. Aber sie sind voller Leben. Sie sind Menschen, die das Leben ausstrahlen. Und andere, sie sind körperlich top gesund, aber innerlich vegetieren sie. Und Jesus hat eine gute Nachricht für dich. Er sagt, alles, was tot ist, alles, was gestorben ist, kann ich zum Leben erwecken. Ich kann dich und deine Situation lebendig machen. Und wir lesen weiter in dieser Begebenheit. Und als Maria und als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, gingen sie ihm entgegen, aber Maria blieb zu Hause. Und Martha sagte zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Die Fakten waren so eindeutig. Wärst du hier gewesen, Jesus? Du hättest ihn gesund machen können, aber jetzt ist er gestorben. Jetzt ist da was tot. Und deshalb hat Maria überlegt, ich schaue mal, ob ich diesen Vers danach habe. Nein. Deswegen hat Maria überlegt, ich gehe erst gar nicht raus. Die Fakten sind so eindeutig. Da liegt jemand, der ist tot. Der liegt nicht im Sterben, dem man noch helfen kann. Da ist alles gelaufen. Aber Martha lief Jesus entgegen und sagte, wärst du doch nur hier gewesen. Wärest du hier gewesen, du hättest meinem Bruder helfen können. Und Jesus sagte, ja, diese Krankheit wird nicht im Tod enden. Welcher Bereich liegt im Sterben bei dir und bei mir? Welcher Bereich ist es, wo du sagst, wäre doch da mal vorher was passiert, wäre doch Jesus vorher gekommen in mein Leben, dann hätte da was passieren können. Oder in meiner Familie oder hier an meiner Arbeitsstelle oder dort. Hätte doch da Jesus früher etwas gemacht, hätte doch Gott etwas getan. Aber Jesus sagt dir, diese Krankheit wird nicht im Tod enden. Lass das mal in dein Herz fallen. Da sind Dinge, die dich herausfordern. Da sind Dinge, die im Sterben liegen oder die sogar tot sind. Aber die werden nicht mit dem finalen Tod enden. Und so wie Lazarus Jesus brauchte, um aufzuerstehen, brauchst du und ich, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, um lebendig zu sein. Du kannst versuchen, dich zu verbessern. Was kann ein Toter tun, um sich zu verbessern? Was meinst du? Die Chancen sind gleich null. Der kann nichts mehr machen. Der kann sich nicht schminken, der kann sich nicht die Haare schneiden, der kann sich nicht die Zähne putzen. Der kann nichts, gar nichts. Und Menschen versuchen uns einzureden. Mensch, mach dich besser. Streng dich an, gib Gas, damit du ein besserer Mensch wirst. Es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden. Es geht darum, lebendig zu werden. Und der Lebendige kann sich bessern. Der Lebendige kann Dinge tun. Der kann Schritte tun. Der kann sich abkehren von Dingen und sagen, ich wende mich dem Neuen zu. Also das sind aussichtslose Versuche, uns lebendig zu machen. Und es geht um eine Lebensquelle. Die Quelle, aus der das Leben kommt. Und die liegt nicht in mir. Ich bin nicht die Quelle meines Lebens. Ich kann so viel positives Denken haben und so viele Dinge lernen und über das Leben lernen, wie ich will. Aber in mir ist keine Quelle, die ewig lebt, sondern mein Leben ist begrenzt. Mein Leben wird ein Ende haben und dann wird der Tod regieren und nicht das Leben. Deshalb brauchen wir eine Quelle, aus der Leben fließt. Und das sind diese großartigen Dinge. Ich weiß nicht, warum ich die Bibelverse nicht aufgeschrieben habe, hatte ich gedacht, aber jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Das ist die großartige Nachricht. Die Quelle des Lebens liegt in diesem Jesus. Der Mann, der da über die Straße ging, der durch die Dörfer zog und der kam zu Lazarus. Und er sagt den Schwestern, er sagt der Martha, hey, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt, wenn er einmal sterben muss. Was für gewaltige Worte. Und ich möchte uns einmal dieses ewige Leben ein bisschen darstellen. Wir reden immer von dem ewigen Leben und ich glaube, die meisten haben eine ganz verrückte Vorstellung davon, um was es da geht. Nehmen wir mal unser irdisches Leben, das ist dieser Punkt. Das ist das, was wir hier auf dieser Erde erleben, dieser Punkt. Das ist unser irdisches Leben. Und der ist bei einigen etwas größer und bei anderen etwas kleiner. Aber es bleibt ein Punkt, der da ist. Dieses Leben ist begrenzt. Und die Bibel sagt, jeder Mensch muss eines Tages sterben. Und die Todesrate liegt bei 100%, trotz guter Medizin, trotz Möglichkeiten, unser Leben zu verlängern. Am Ende kommt der Tag, wo wir gehen müssen. Deshalb sagt uns das Wort Gottes schon im Alten Testament, im Psalm 90, Vers 12, mach uns bewusst. Ja, hier geht es so um dieses Bewusstsein, das Gott uns geben kann. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und im Neuen Testament, in Jakobus 4, Vers 14, sagt uns das Wort Gottes, was ist schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Stell dir vor, du gehst im Winter aus deinem Haus, gehst vor die Tür, es ist eiskalt und dann pustet man so nach draußen und dann kommt so dieser Hauch. Und so ist dein Leben. So ist mein Leben. So ist dieser Punkt hier auf der Erde. Der eine Hauch bleibt ein bisschen länger, der eine Hauch ist ganz schnell vorbei, aber es bleibt ein Hauch. Und die Frage ist, was kommt danach? Was ist danach, nach diesem Hauch? Und da beginnt dieser Pfeil, diese Linie, die niemals mehr aufhört, die ewig ist. Und das ist das ewige Leben. Da ist das ewige Leben drin. Und die gute Nachricht ist, das ewige Leben beginnt dort bei diesem Punkt. Es muss dort beginnen. Wir entscheiden hier, ob wir das ewige Leben haben oder ob wir getrennt von Gott bleiben möchten. Und das ist ja die große Frage vieler Menschen. Was ist nach dem Leben hier auf dieser Erde? Im Hebräerbrief im Kapitel 9, Vers 27 heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben und danach kommt Gottes Gericht. Das ist eine ziemlich eindeutige Aussage, ziemlich klare Aussage, sehr einfach und sehr eindeutig. Wir werden sterben und dann werden wir uns für unser Leben, werden wir uns vor Gott verantworten. Und dann beginnt die Ewigkeit. Und es ist gut, wenn wir unser Leben, diesen Punkt von der Ewigkeit her sehen. Nicht von diesem Punkt her, weil der wird auf Ewigkeit gesehen immer unbedeutender. Das hört niemals mehr auf. Es fing einmal an mit unserer Geburt und dann hört es niemals mehr auf. Und wir entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und die Bibel sagt, es gibt genau zwei mögliche Orte, an denen wir unsere Ewigkeit verbringen können. Das eine ist in ewiger Trennung von Gott. Ewige Trennung, oder da wird so ein Wort benutzt, das auch teilweise, wo teilweise Romane draus geschrieben werden, Verdammnis. Wir kennen das, verdammt sein. Verdammt heißt verurteilt und verworfen. Die wurden dann verbannt, diese Leute, auf irgendeine Insel oder wurden irgendwo hingebracht. Wir waren mal in Australien und Australien war die Insel, wo man aus England die ganzen Strafgefangenen hingebracht hatte, wo man sie hin verdammt hatte. Sie waren getrennt, weit, weit weg von ihrem Heimatland. Und dann gibt es da noch unter Australien eine kleine Insel, Tasmanien. Da wurden die hingebracht, die dann in Australien wieder straffällig waren. Die wurden auf diese Insel gebracht. Und da haben wir ein ganz, ganz großes, altes, antikes Gefängnis besichtigt. Sehr, heute sehr eindrucksvoll. Aber das ist Verdammnis. Getrennt sein von deiner Familie, getrennt sein von deinen Lieben, getrennt sein von Gott. Das ist das, was die Bibel sagt, was alle Menschen verdient haben, den Tod. Und das wird nicht mehr aufhören. Das heißt, wir sterben hier auf dieser Erde und dann bleiben wir tot. Deine Seele lebt weiter, aber getrennt von Gott. In einer schrecklichen Weise, wie uns die Bibel beschreibt. Dafür musst du gar nichts tun, um das zu erleben. Du kannst einfach so leben, wie du bist, und du kannst so weiterleben, jetzt getrennt von Gott, in Ewigkeit getrennt von Gott. Wenn ich mit jemandem zusammen sein möchte, mit meiner Frau zum Beispiel, dann muss ich eine Hochzeit eingehen. Das ist notwendig, damit ich mein Leben mit ihr teilen kann. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben. Wir müssen eine Hochzeit eingehen mit diesem Jesus. Dieser Jesus muss in unser Leben sprechen dürfen und sagen dürfen, ich mache dich lebendig, ich vergebe dir deine Schuld. Wir hatten einen großartigen Karfreitag-Gottesdienst, wo Manfred Lieske darüber gesprochen hat, wie Jesus uns die Schuld vergibt, was das bedeutet hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und das ist der Punkt, wo wir Gnade empfangen dürfen. Da kommt auf einmal Leben von einem, der gestorben ist. Aber der ist nicht im Grab geblieben, sondern Jesus ist gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren, sagt uns die Bibel. Und jetzt möchte Jesus etwas tun. Jetzt möchte er um dich und um mich ein Seil schließen, ein Seil der Liebe. Und er will dich mitnehmen. Mitnehmen auf dieser langen Reise der Ewigkeit, nie mehr getrennt von Gott. Wir brauchen dieses Seil, wir brauchen dieses Lebenswasser, das in unser Leben hineinkommen muss, damit wir lebendig werden. Dieser Lazarus brauchte Jesus, um wieder lebendig zu werden. Der konnte nicht alleine aufstehen. Wir können nicht alleine irgendwann mal nach ein paar Millionen Jahren sagen, so und jetzt will ich wieder lebendig sein. Das entscheidet sich hier. Dieselbe Kraft, sagt die Bibel, die Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken, wird uns Leben geben. Dieser Jesus hat eine Kraft, die auch Kraft hat für dein und für mein Leben. Und er nimmt dich und mich an die Hand und er möchte, dass wir auferweckt werden zu einem ewigen Leben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und deinen Sohn Jesus Christus erkennen, dass wir Gott erkennen und erkennen, was für eine Güte, was für eine Kraft vom Kreuz ausfließt, was Jesus tun kann. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen. Jesus spricht zu dir und zu mir, ich lebe und du sollst auch leben. Und vielleicht sagst du, ich glaube nicht an diesen Mist. Die Maria war auch da und hat gesagt, ich glaube nicht daran, dass jetzt noch was geschehen kann. Das kann normal sein. Das ist so unsere normale Reaktion. Auf der einen Seite sind die Dinge, die wir sehen, die wir wahrnehmen, und auf der anderen Seite sind die Dinge, die Gott sagt. Das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, und hier ist das, was Gott sagt, was er gesagt hat. Und wenn wir keine Wunder gesehen haben, dann glauben wir in der Regel nicht daran. Die Bibel beschreibt uns, dass die Menschen geglaubt haben, weil sie Wunder gesehen haben. Und ich möchte dich ermutigen, auch mal hier mit Menschen zu sprechen. Du darfst gerne auch nach dem Gottesdienst mit mir sprechen. Und hier sind so viele, die bezeugen können, welch ein Wunder Gott in ihrem Leben getan hat. Und du brauchst Menschen, die dir davon erzählen, die sagen, Gott hat in meinem Leben ein Wunder getan. Er hat mich lebendig gemacht, damit du auch glauben kannst. Wir brauchen das, was wir gesehen und gehört haben. Lass deinen Glauben nicht nur von dem bestimmen, was du wahrnimmst, sondern auch von dem, was Gott tun kann. Und hier sind Menschen, die können davon erzählen. Und das war der schönste Tag in meinem Leben, wo ich Jesus begegnet bin, wo er in mein Leben hineingesprochen hat und gesagt hat, du sollst leben, denn ich lebe auch. Und die große Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Darum geht es letztlich. Wir können es nicht durch Verstand bekommen. Das ist das, was auch Nick Vujicic gesagt hat. Das ist so der Moment, den Gott uns schenken muss, wo ein Stück Gnade da ist. Den kannst du nicht produzieren, diesen Moment, sondern dieser Moment kommt durch Gottes Gnade. Der kommt durch seine Möglichkeiten in unser Leben hinein, wo uns wie so ein Stück von den Augen fällt und wir erkennen, jawohl, du bist Gottes Sohn. Du bist Jesus. Du bist der Auferstandene und du kannst mich lebendig machen. Glaubst du das? Wenn wir weiterlesen in unserem Text in Johannes 11, dann sehen wir, dass Jesus zur Martha sprach. Und er sagt, darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Diese Frage stellt der Jesus heute. Diese Frage stellt uns Jesus heute. Was ist, wenn sich etwas nicht so erfüllt, wie wir es uns vorstellen? Der Nick sagt, ich habe gebetet und gebetet und ich habe die anderen gesehen, die gesund sind, die normal sind und ich war so unnormal. Aber seine Hoffnung und auch die Hoffnung von Martha lag nicht immer in dem Ergebnis, in dem, was wir erwarten, in der Erwartung. Ihre Hoffnung und die Hoffnung von Nick lag in dem, der das Ergebnis bestimmen kann, der entscheiden kann, wie es ausgeht. Ob jemand stirbt oder ob jemand gesund werden kann. Ob ein Toter aufersteht oder ob er im Grab bleibt. Und in den müssen wir unsere Hoffnung setzen. In den, auf den kommt es an. Nicht auf unsere Erwartung, sondern unsere Hoffnung muss eine Person werden, darf eine Person werden, eine Person, die Jesus Christus ist. Und deshalb sagt dann auch diese Martha, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Vielleicht kann Sabine, kannst du ans Klavier kommen? Ich glaube, dass du der Christus bist. Ich glaube, dass du neues Leben gibst. Jesus sagt uns, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dein Leben und mein Leben liegt in einer Person. Wenn es um das ewige Leben geht, dann gibt es nur eine Adresse. Diese Adresse ist Jesus. Und das ewige Leben kann schon hier beginnen. Das ist nicht nur eine Hoffnung für die Zeit nach unserem Tod, sondern wir dürfen auch hier schon erleben, wie Gott lebendiges Wasser hineingibt. Wie die Dinge, die wir nicht ändern können, wie auf einmal Gott hineinspricht und hineinwirkt. Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Aber ich komme, um das Leben zu geben und Leben im Überfluss. Der Widersacher Gottes möchte dich auslöschen. Der möchte, dass du auf diesem Weg bleibst, dass du getrennt von Gott bleibst. Aber Jesus lädt dich ein, heute lebendig zu werden, zu sagen, komm zu mir. Lass dich von meinem Seil umschlingen, von meiner Liebe. Das sind Seile der Liebe, die engen dich nicht ein, die setzen dich frei, die geben dir Leben. Dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin die Tür zum Leben. Jesus ist immer das Leben, in ihm ist das Leben. So wie es in Johannes 14, Vers 6 steht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kann zu Gott, dem Vater, kommen als alleine durch mich. Und wir sehen, wie es weitergeht. Und da sehen wir diese gewaltigen Möglichkeiten, die von diesem Jesus ausgehen. Einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Von diesen Worten war Jesus tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, auf die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schaff den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte: Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist schon 4 Tage tot. Hey, wenn Gott anfängt, in deinem Leben was zu tun, da kommen die Dinge hervor, die unerträglich sind. Da kommt der Gestank unseres Lebens hervor. Aber dann geschieht etwas. Und dann rief er laut. Jesus rief: Lazarus, komm heraus. Das waren die entscheidenden Worte. Das waren die Worte, die den Toten auferweckt haben. Und tatsächlich, Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Wie eine Mumie kam er aus diesem Grab heraus. Und das war bestimmt filmreif, was da geschehen ist. Aber die Leute waren wahrscheinlich entsetzt. Sie waren sprachlos von dem, was geschieht. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus, und lasst ihn gehen. Lazarus, komm heraus. Und das ist das Wort, das Jesus heute in diesen Raum hineinspricht, dass er zu ihnen nach Hause spricht. Sagt: Michael, komm heraus. Paula, Sieglinde, Friedhelm, Anton, Julia oder wie immer du heißt, komm heraus. Du hast eine Wahl, auf dieses Komm heraus zu antworten. Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Brauchst du ein Wunder in deiner Ehe? Dann komm heraus aus deinem Grab. Bleib nicht in diesem Grab. Lebe wieder. Such dir Hilfe. Es gibt wunderbare Seelsorger in dieser Gemeinde. Besuche eine Kleingruppe. In Kleingruppen, im Kontext von Beziehungen, wird unser Leben verändert. Lebensveränderungen können geschehen, wo wir mit anderen zusammen sind, die an diesen Jesus glauben, die diese Kraft in sich haben und die uns immer wieder vor Augen führen, wie bedeutungsvoll das ist und wie wichtig das ist, an diesen Jesus zu glauben. Hast du diese große Frage vor Augen stehen: Warum in aller Welt bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum existiere ich? Was ist meine Berufung? Was ist das Ziel meines Lebens? Mein Leben scheint so bedeutungslos zu sein. Und dieser Jesus, der sagt: Komm heraus. Komm heraus aus deiner Bedeutungslosigkeit. Ich gebe deinem Leben Bedeutung. Ich gebe deinem Leben einen Sinn. Einen Sinn, der in Ewigkeit nicht aufhört. Wir können dir gerne auch ein Stück dabei helfen. Wir bieten regelmäßig hier auch so ein Willkommensseminar an oder Gabenseminare oder auch dieser Glaubensgrundkurs, der angekündigt wurde. Gib deinem Leben ein Fundament. Lass Jesus hineinsprechen. Lass dich herausfordern, lebendig zu sein. Aus dem Grab heraus und zu sagen: Ich habe ein Leben von Gott bekommen und ich darf einen Unterschied machen. Ich habe diesen Film bewusst gezeigt von einem Menschen, den wir als unfähig einschätzen würden, irgendetwas Bedeutungsvolles zu tun. Und welch eine Bedeutung gibt ihr Menschen? Jemand, der scheinbar wertlos ist, der nicht so ist wie andere, der keine Arme, keine Beine hat, gibt den Menschen, die Arme und Beine haben, Bedeutung, indem er sagt: Es gibt einen Gott, der meinem Leben Bedeutung gegeben hat. Und ich brauche nicht Arme und Beine, ich brauche nicht reich zu sein oder schlau zu sein, um zu leben. Ich lebe, weil Christus in mir lebt. Und ich kann dieses Leben weitergeben. Ich kann einen Unterschied machen. Und das größte Wunder, was in meinem Leben geschehen ist, ist 1976 geschehen, als dieser Jesus zu mir gesprochen hat: Michael, komm raus aus deinem Grab, aus deinem toten Leben, aus deinen Anstrengungen, aus den Dingen, die dich nicht besser machen können. Ja, du wirst weiter versagen. Du hast versagt in der Vergangenheit und du wirst auch weiter versagen. Aber ich habe dein Versagen getragen. Das hat Jesus mir deutlich gemacht. Das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe an diesem Tag eine Entscheidung getroffen, herauszugehen aus dem Grab und zu sagen: Jesus, hier bin ich. Ich brauche Vergebung. Ich bin erlösungsbedürftig. Ich möchte neues Leben empfangen. Und Jesus sagt uns in Johannes 5, Vers 24, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Die schlimmste Form des Todes ist der geistliche Tod. Und aus dem kann Gott uns heute retten. Und mit dem geistlichen Leben, mit dem neuen Leben, wird auch dein irdisches Leben und dein zukünftiges Leben in der Ewigkeit geprägt, getragen und lebendig. Und wenn du das spürst heute und sagst, da gibt es Bereiche in meinem Leben, da brauche ich dieses Wort von Jesus, komm heraus, dann möchte ich dich ermutigen, heute Ja zu sagen. Und wenn du sagst, Michael, ich möchte lebendig werden, ich weiß, dass mein Leben ohne Gott ist, ich weiß, dass ich fern von ihm bin, aber wenn er zu mir spricht heute, komm heraus aus dem Grab, dann möchte ich Ja sagen. Dann will ich da sein. Und dann hat Lazarus eine Entscheidung getroffen. Er ist aufgestanden. Er hat die Worte Jesu gehört. Er ist aufgestanden. Er ist durch dieses offene Grab herausgegangen. Diese Tür hat Jesus vorher aufgemacht. Jesus ist die Tür. Er hat sie schon aufgemacht am Kreuz. Du kannst durchgehen. Und darum geht es heute Morgen. Und lass uns einmal unsere Augen schließen und ich möchte dich fragen, gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, sprich hinein, mach mich lebendig, dann heb einfach deine Hand und ich möchte für dich beten. Du brauchst keine Sorge zu haben, dass du irgendwie nach vorne kommen musst oder was Peinliches tun musst. Ja, danke schön. Ja, ich sehe einige Hände. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte das erste Mal mein Leben Jesus geben, heb deine Hand mit, sag, ja, hier bin ich. Mach's wie Lazarus, steh auf, zeig deine Hand, sag, ja, hier bin ich. Und dann kann Jesus dir neues Leben geben. Dankeschön. Halleluja, Jesus, ich preise dich, dass wir diesen Gottesdienst haben, dass wir Ostern feiern dürfen. Der Tag, an dem du aus dem Grab gekommen bist, da wo du neues Leben gegeben hast. Herr, und hier sind Menschen, die sich gemeldet haben heute. Und es sind Menschen von zu Hause, die vielleicht beide Arme emporgestreckt haben und sagen, Jesus, erbarme dich, rede in mein Leben hinein. Herr, sprich hinein, Lazarus, komm heraus aus dem Grab. Danke, dass neues Leben kommt. Danke, dass sie lebendig werden durch dich, dass du neues Leben gibst, du wunderbarer Jesus. Ich ehre dich, ich preise dich und danke dir, dass du in diesem Gottesdienst bist und dass du heute Leben veränderst, dass heute neues Leben beginnt bei einigen. Halleluja. Amen. Lass uns mal Gott einen Applaus geben dafür. Halleluja.